Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Trainingsprogramme gibt es ja eine ganze Menge. Es gibt so die klassischen Trainingsprogramme für den Sport. Ich habe neulich eins gesehen, da hieß es, in 3 Monaten zum Marathon. Ich habe gedacht, das ist aber knapp bemessen, oder? Geht alles. Manche sagen, das geht alles. Ne? Vielleicht sind da Erfahrungsberichte, dass es tatsächlich geht. 3 Monate, ich fand das ein bisschen steil. Für Fußballteams gibt es natürlich auch ausgefeilte Trainingsprogramme. Da wird heute Ausdauer trainiert, morgen Schnelligkeit, einmal Krafttraining und dann gibt es vielleicht auch mal einen Ruhetag dazwischen, muss man ja auch haben, so zur Regeneration. Das gehört auch zum guten Training. Aber es gibt ja auch noch andere Trainingsprogramme, so ich sag mal so für den Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch macht Sudoku? Wenigere. Kreuzworträtsel. Ja, da sind schon ein paar mehr. Ja, wenn ich die Apothekenumschau mitnehme, dann wegen der Kreuzworträtsel. Ja, es gibt vieles, was man trainieren kann, was man lernen kann, wo man besser werden kann, wo man sich entwickeln kann. Und ohne Training funktioniert das auch nicht. Ich meine, wir können uns jetzt ja verabreden und sagen, morgen laufen wir alle einen Marathon. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Also ich weiß, so ein paar Fitte sind hier, die würden ein bisschen weiter kommen als ich. Aber ja, die Bibel nimmt ja auch oft diese Worte so vom Wettkampf. Wir hatten es letzten Sonntag auch, da hatte Daniel so ein Bild vom Hürdenlauf. Auch Paulus benutzt solche Bilder oftmals, weil das damals, ja, so Wettkämpfe gab es schon lange, so zur Unterhaltung, zum Kräftemessen und so. Und Paulus benutzt oft so das Bild von dem Leben als einer Kampfbahn und am Ende gibt es dann einen Siegespreis. Genau, ich werde gleich was lesen von Jesus, wo der auch, ja, wo ich sage, das ist auch so eine Art Trainingsprogramm für uns. Und ich sage es mal vielleicht ein bisschen deutlich, aber ich nehme damit auch schon was vorweg, wo ich nachher drauf zukomme. Auf Gottes Spielfeld gibt es keine Zuschauer. Auf Gottes Spielfeld gibt es keine Zuschauer. Da gibt es Läufer, da gibt es vielleicht noch so ein paar andere Jobs wie Trainer, vielleicht auch Sanitäter. Aber auf Gottes Spielfeld gibt es keine Zuschauer. Und Gott möchte, dass wir laufen, er möchte, dass wir leben, dass unser Leben gelingt und er möchte auch, dass es besser gelingt, auch unser geistliches Leben, das Leben mit ihm. Und dazu braucht es auch manchmal Training. Training kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber mit dem richtigen Trainingsprogramm läuft das eigentlich. Und Jesus hat so ein Trainingsprogramm für seine Jünger und somit eigentlich auch für uns. Also wir können Jesus sozusagen als Personal Trainer für unser Leben nehmen und auch für die Gemeinde. Unser heutiger Predigttext, der steht ganz am Schluss im Markus-Evangelium. Der wird nicht so oft gelesen, das ist der sogenannte Missionsbefehl aus dem Markus-Evangelium. Befehl klingt immer so ein bisschen militant, man kann vielleicht auch sagen Auftrag, das ist unser Auftrag. Und da gibt der auferstandene Jesus, wir werden das sehen, das ist ein Ostertag, wir sind ja an Ostern heute, gibt er seinen Jüngern so etwas wie ein Trainingsprogramm. Das habe ich da zumindest entdeckt und hoffe, das werden wir auch entdecken in diesem kleinen Abschnitt, den ich gleich lesen werde. Und vielleicht kommt ihr wieder neu auf den Geschmack, eben nicht nur Zuschauer zu sein, sondern mitzulaufen. Jeder, wie er kann. Dazu ermutigt uns der heutige Text. Und ich habe mal 3 Gedanken dazu heute. Vom Hören, zum Sehen, zum Gehen. Also an diesen 3 Gedanken möchte ich mal langgehen, weil ich glaube, dass das so das ist, wie Jesus seine Jünger hier so mit hineinnimmt, hin zu diesem Auftrag, den sie nachher haben. Da geht etwas vorweg. Und vielleicht entdeckt ihr das, ich habe so ein paar Sachen fett gedruckt, dann werdet ihr vielleicht merken, woher ich jetzt auf diese Idee komme, vom Hören zum Sehen zum Gehen. Und ich lese uns diesen Abschnitt aus Markus 16, 9 bis 20. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als den Auferstandenen. Der sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ja, wir kennen vielleicht, wenn ihr bibelkundlich unterwegs seid, eher so den Missionsbefehl aus dem Matthäusevangelium, haben wir eben bei der Taufe ja auch gehört, da sprechen wir den. Aber hier aus dem Markus-Evangelium. Ganz spannend. Vom Hören zum Sehen zum Gehen. Und ich lade mal ein, an diesen Gedanken mal etwas lang zu gehen. Erstmal vom Hören. Denn was ist hier passiert? Die Jünger haben zweimal gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Zweimal von Augenzeugen, die es gesehen hatten und die dann ganz aufgeregt zurückkamen zu den Jüngern. So heißt es hier. Die Feuer und Flamme waren, weil sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und was war? Die Jünger haben nicht geglaubt. Die erste Person, Maria von Magdala, die hier benannt wird, der Jesus sich hier zeigt, die allererste Person. Maria von Magdala hat in ihrem Leben eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und wir haben das eben gelesen, wird ja auch hier beschrieben. Und Jesus hat sie tatsächlich von Bindungen befreit. In der Bibel heißt es, ja, dass sie von Dämonen besessen war. Und wer den Film The Chosen gesehen hat, der hat den gruseligen ersten Teil vielleicht auch gesehen, wo das so deutlich wurde. Aber es wird deutlich, eine Frau, die zum engsten Jüngerkreis gehörte, auch später, die Jesus befreit hat, die durch eine Begegnung mit Jesus eine Lebensveränderung erfahren hat und die sich seitdem ganz eng zum Jüngerkreis gezählt hat. Also ihr wisst vielleicht, dass Maria von Magdala auch eine Frau ist, über die schon ganz viel spekuliert wurde. Auch dahingehend, ob sie vielleicht ein Verhältnis mit Jesus gehabt haben könnte. Es gibt ja so Legendenbildung und im zweiten Jahrhundert hat man alles Mögliche geschrieben. In der Bibel finden wir nichts davon. Das ist eher Stoff für Dan Brown oder andere gute Autoren, die solche Themen dann mal aufgreifen. Also es gibt eine apokryphe Schrift übrigens, das Evangelium der Maria, das ihr zugeschrieben wird. Ich warne nicht davor, es zu lesen, aber vielleicht sprechen Sie mit Ihrem Pastor drüber. Was wir sagen können, Maria von Magdala war immerhin eine Frau, die durch Jesus eine tiefe Lebensveränderung, eine Befreiung erlebt hat und die seitdem sich ganz eng zu den Jüngern auch gezählt hat. Und immerhin ist sie die erste Person, der Jesus hier begegnet. Das ist ganz spannend, dass er sich zuerst dieser Frau zeigt. Der Theologe Jürgen Moltmann hat übrigens gesagt, wenn wir keine Frauen als Evangelistinnen hätten, dann hätte man gar nichts von der Auferstehungsbotschaft gehört. Die ersten waren Frauen, die das weitergesagt haben. Und Maria läuft nach der Begegnung zu den 11 Jüngern. Es waren nur noch 11, weil Judas schon nicht mehr dabei war. Und sie berichtet, dass sie dem Auferstandenen begegnet sei. Und die Jünger hörten es, aber sie glaubten nicht. Die enge Vertraute des Kreises und sie glaubten ihr nicht. Es reicht den Jüngern nichts aus. Tja, was bleibt Jesus übrig? Vielleicht ein weiterer Trainingsplan, eine weitere Stufe auf dem Trainingsplan. Nun gut, man könnte auch meinen, naja, das Wort einer Frau zählte damals in der Kultur auch nicht so viel. Vor Gericht hätte eine einzelne Frau nicht so viel zu sagen gehabt. Da brauchte man eigentlich als Zeugen zwei Männer. Okay, gesagt, getan. Und Jesus erscheint den beiden Jüngern, im Markus-Evangelium heißt es, die auf dem Weg waren. Ich denke, wir haben nicht umsonst die Schriftlesung heute rausgesucht. Im Lukas-Evangelium lesen wir von zwei Jüngern, die auf dem Weg waren. Sie gingen nämlich weg von Jerusalem, weil sie enttäuscht waren und sie gingen in ihr Heimatort Emmaus, weil sie dachten, jetzt ist alles vorbei. Sie haben sich eigentlich einen siegreichen Helden vorgestellt und nicht einen, der da am Kreuz stirbt. Das sind die Nächsten, denen Jesus begegnet. Jetzt diesmal immerhin zwei männliche Zeugen. Und auch sie gehen zu den 11 Jüngern hin und wieder heißt es, und sie glaubten nicht. Tja, Plan B auch fehlgeschlagen. Ich habe mir überlegt, warum macht Jesus das überhaupt? Ich habe mir auch vor allem überlegt, warum ist Jesus nicht gleich zu den 11 Jüngern hingegangen? Also zu seinen engsten Jüngern und hat sich ihnen gezeigt, sondern er macht hier erstmal so diesen etwas merkwürdigen Umweg über eine Frau, die da als Zeugin kommt, und sie glauben nicht, und dann diese zwei Jünger, von denen man auch gar nicht mehr weiß, wo die nachher geblieben sind, wird nichts mehr beschrieben in der Bibel, und auch sie, ne, da, sie glauben nicht. Warum macht er das und zeigt sich nicht gleich seinem engsten Freundeskreis? Ich denke, oder ich vermute, wir sind ja heute beim Trainingsprogramm, dass das wohl irgendwie Teil des Trainingsprogramms auch für seine Jünger war. Vielleicht ist das so der letzte Schliff oder so die letzte Vorbereitung, denn Jesus hatte ja etwas vor mit ihnen. Er gibt ihnen ja auch einen Auftrag. Und vielleicht ist das so die Vorbereitung auf die Zeit, ja, wo Jesus eben nicht mehr sichtbar gegenwärtig ist, sondern wo sie lernen mussten, sich auf Gottes Verheißung, auf Gottes Zusagen zu verlassen. Sie sollten glauben und nicht sehen. Sie sollten sich auf Gottes Zusagen verlassen. Und ich denke, so ist das ja heute auch. Wir sehen Jesus nicht so gegenwärtig, jetzt so mitten unter uns. Und doch gibt er sich zu erkennen. Und doch hat er uns auch Zusagen gegeben. Und man sieht Auswirkungen. Man kann ihn erleben, wenn wir glauben. Das werden wir gleich auch nochmal weitersehen. Und ja, man kann auch Auswirkungen sehen. Und vielleicht gibt es auch ein anderes Sehen, als so mit bloßen Augen zu sehen. Ich musste mal etwas schmunzeln. Ich habe mal in einer Talkshow eine Blinde reden gehört und die hat gesagt, ich sehe das anders. Ja, sie sieht das anders. Es gibt vielleicht auch ein anderes Sehen. Kennt das, man sieht nur mit dem Herzen gut, dieser romantische kleine Prinz, der das sagt. Aber ich denke hier, Jesus wollte vor allem, dass sie sich auf die Zusagen verlassen. Die haben doch schon so viel erlebt mit ihm. Jesus hat ja schon 3 Jahre ein Trainingsprogramm mit ihnen gehabt. Sie haben Wunder erlebt. Unter Jesu Händen sind Menschen gesund geworden, sogar Tote auferstanden. Sie haben gesehen, wie Jesus wirklich mit der Kraft Gottes unterwegs war. Und sie haben gesehen, dass das eingetreten ist, was schon hunderte Jahre vorher über Jesus auch prophezeit worden ist. Eigentlich waren sie schon gut vorbereitet. Aber die Jünger glaubten nicht bis jetzt. Weder der einen Zeugin noch den beiden anderen, die jetzt rüberkamen. Und dann kommt Jesus und zeigt sich und weist sie zurecht. Und das ist, denke ich, eine weitere Stufe in dem Trainingsplan. Er zeigt sich ihnen. Jesus begegnet ihnen dann ja persönlich, als das andere vorher alles nicht geklappt hat, sage ich mal so. Und zwar begegnet er ihnen wo? Als sie gerade beim Abendessen waren. Das finde ich übrigens ganz schön, dass die 11 immer noch zusammen waren und auch in dieser Zeit ja, zusammen Abendbrot gegessen haben. Und mich hätte schon mal interessiert, was da so die Gesprächsthemen an diesem Abendbrotstisch gewesen sind. Erst recht, nachdem vielleicht die Maria da reingekommen ist mit dieser Nachricht. Wie war wohl die Reaktion, die Stimmung unter den 11? Vielleicht haben sie gesagt, naja, bisschen hysterisch die Frau. Wird schon wieder, war alles ein bisschen viel gerade, ne? Und dann das zweite Mal, ach du grüne Neune, da kommen noch 2, die berichten genau das Gleiche, dass er auferstanden ist, wie kann das angehen? Vielleicht sind manche da auch schon ins Nachdenken gekommen. Und dann steht Jesus plötzlich selbst in der Tür. Es kommt vom Hören zum Sehen. Und ich denke, das ist hier ein spezielles Trainingsprogramm für seine Jünger. Und was macht der Trainer? Er weist sie zurecht. Das ist ja auch mal, haben wir vielleicht auch nicht immer so gerne, aber das gab es schon öfter, dass Jesus seinen Jüngern sagte, glaubt ihr denn immer noch nicht? Oder wenn ihr doch endlich Glauben hättet. Und ich denke, diesmal ist das auch sowas wie, naja, vielleicht eine letzte Schule für seine Jünger. Er hat sich noch einmal gezeigt, aber dann besonders freundlich war er ja auch nicht, denn was hat er ihnen gesagt? Also er hat ihnen mal auf Deutsch gesagt, als Trainer einen Einlauf gegeben. Und das muss vielleicht manchmal sein. Manchmal muss ein Trainer das machen, nicht aus Bosheit, sondern damit es wieder läuft. Jesus wollte, dass sie ihm endlich glauben. Er wollte, dass sie sich auf ihn verlassen, dass sie sich auf das verlassen, was er sagt. Es kommt hier zwar vom Hören zum Sehen, aber was Jesus eigentlich wollte, ist Glaube. Und ja, das sollten ja die Jünger auch verkünden nachher. Im Auftrag heißt es, ihr sollt sagen, wer glaubt, der wird gerettet werden und wer nicht glaubt, der nicht. Und weiter heißt es auch, die Glaubenden, die werden auch mit Zeichen Gottes, mit Wundern bestätigt. Also es geht um Glauben, auch in diesem ganzen österlichen Abschnitt. Und ja, anschließend, ich sag mal so, nach dem Glauben kommt es dann tatsächlich auch zu Bestätigung und zu Wundern. Das ist mir auch nochmal wichtig geworden. Hier heißt es nicht, so, jetzt werdet ihr ein paar Wunder erleben und dann werdet ihr glauben. Es ist hier genau andersrum. Wenn ihr glaubt, so sagt er hier, der glaubt, dem wird der Glaube auch mit Wundern bestätigt. Dann kommt es für uns auch zum Sehen. Glauben heißt eben, sich auf die Zusagen Gottes verlassen, sich persönlich drauf einlassen. Und auch erst in der persönlichen Begegnung kommt es zum Schauen und kommt es auch zur Veränderung. So wie bei Maria von Magdala, wie bei vielen anderen Menschen, die Jesus begegnet und ihm nachgefolgt sind. In dem Film The Chosen wird das deutlich, da hat jeder so seine Geschichte. Der eine ist ein gelehrter Rabbi, die andere ist eine Prostituierte, der andere ist ein Zolleinnehmer. Jeder hat so seine Geschichte, an die Jesus anknüpfen kann. Und in der Beziehung zu ihm kommt es dann auch zur Veränderung, kommt es auch zum Schauen, zu sichtbaren Dingen. Mir ist das nochmal an einer Person in der Bibel klar geworden, wie das so vom Hören zum Sehen kommt. Ich weiß nicht, ob ihr alle gut die Geschichte von Hiob kennt. Hiob, ein Mann, der gottesfürchtig lebte, der alles richtig gemacht hat nach der damaligen Zeit. Es ist wohl das älteste Buch der Bibel, also eine ganz alte Geschichte. Und dann, obwohl er alles richtig gemacht hat, wird ihm dann alles genommen. Also eine ganz schreckliche Geschichte. Haus, Hof, Familie, schlimmer geht's nimmer, hätten wir heute gesagt. Aber er bleibt dran an seinem Gott. Und irgendwie gehört das wohl anscheinend zum Trainingsprogramm hier für Hiob, so schwer das auch ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den Hauptvers, den wichtigsten Vers im Buch Hiob kennt. Es gibt den einen Vers, den kennt man vielleicht, wo er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also ob man das immer in den Situationen sagen kann, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Er konnte das. Aber der entscheidende Satz, den er gesagt hat, nachdem das Ganze geschehen ist, da sagt Hiob, ich hatte vorher nur vom Hörensagen von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. In dieser existenziellen Erfahrung, in diesem mit Gott unterwegs sein, selbst hier in der Tiefe Gottes Angesicht sehen, sogar im Leid, wenn alle frommen Übungen nicht mehr reichen, wenn nur noch Sack und Trauer und Asche der Trauer Ausdruck geben können, Gottes Angesicht sehen, da Gottes unbegreifliche Liebe erleben, darauf sich verlassen, das heißt Glaube. Das ist, glaube ich, so, dass nicht unbedingt die spektakulären Dinge, die großen Wunder uns immer zum Glauben führen, nicht die großen Hochzeiten, sondern im Grunde die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Erfahrung, dass man sich auf ihn, auf seine Zusagen verlassen kann. Und dann kommt es vom Hören zum Sehen und, wie bei den Jüngern hier, zum Gehen. Und ich sage es nochmal, auf Gottes Spielfeld gibt es keine Zuschauerplätze. Da gibt es Läufer, da gibt es vielleicht Trainer, da gibt es vielleicht Sanitäter, aber alle sind zusammen als Team unterwegs. Und es ist ja auch so, als Zuschauer werde ich nie erfahren, was es wirklich heißt, zu glauben, hier in dem Fall. Als Zuschauer werde ich es nicht erleben, was es bedeutet und wie viel Freude es macht, auch mit Jesus unterwegs zu sein, mitzuspielen. Und nur vom Zuschauen werde ich auch kein Profi. Und ich weiß nicht, wo ihr da gerade so steht, vielleicht in eurem Leben, in eurem Glaubensleben, was so eure Haltung gerade ist gegenüber Gott. Natürlich gibt es auch die Haltung eines Zuschauers, dass ich denke, naja, ich schaue mir das Ganze mal an, am besten so aus der Ferne, vielleicht aus meinem Sessel, möglichst mit der Fernbedienung, dass ich noch weiter zappen kann, vielleicht gibt es noch andere Programme, ich will mich erstmal nicht festlegen. Vielleicht schaut der ein oder andere auch schon so zu wie bei einem Krimi, und denke, boah, das ist ja doch irgendwie ganz spannend und ich kann den Fernseher gar nicht abschalten. Vielleicht ist sogar der ein oder andere da, der sagt, ja, ich möchte eigentlich am liebsten mitmachen. Ich möchte dabei sein. Mir geht das immer so, wenn ich Tour de France gucke. Ich gucke nicht so oft Sport im Fernsehen, das mag ich nicht, so ist mir meist zu langweilig. Manche sagen, Tour de France ist ja das Langweiligste. Aber ich, wenn ich das so sehe, diese Landschaften dort, über die die radeln, dann die tollen Fahrräder, die leichten, die sie da über die Berge ziehen, da denke ich manchmal, wow. Ich war auch mal ein bisschen fitter und war mal selbst am Radfahren. Und ich habe, wenn ich das geschaut habe, immer, da möchte ich eigentlich gerne mitfahren. Ich würde das nie schaffen, zumindest ohne Doping nicht. Aber das andere ist auch, nur als Zuschauer werde ich auch kein Profi. Ich kann mir das schönste Rad kaufen, kann es mir ansehen, kann es auch putzen und mir in die Garage stellen. Ich kann auch ganz tolle Teile anbauen. Ich kann mir eine neue Gangschaltung kaufen, die vielleicht noch 2 Gramm leichter ist als die andere und ich dann noch schneller mit bin. Aber wenn ich das Rad nicht ausprobiere, wenn ich mich nicht draufsetze, dann werde ich nicht sehen, ob es geht, ob es mich wirklich über Stock und Stein trägt. Und mit dem Glauben ist das ganz ähnlich. Wir können für wahr halten, dass da ein Gott ist, der uns liebt, der uns gewollt hat. Aber um Christ zu werden, sage ich mal so, muss ich mich aufs Rad setzen. Da muss ich mich aufs Rad setzen. Und dann werde ich erleben, dass es tatsächlich stimmt, so wie es hier steht. Dann wird Gott es bestätigen. Und ich werde merken, dass er mich trägt, dass er mich über Stock und Stein trägt, dass er mich über manchen Berg bringt. Ich wollte erst noch ein Bild mitbringen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wo ihr das erste Mal ohne Stützräder gefahren seid. Gibt es das heute noch, Räder mit Stützrädern? Ich glaube, heute gibt es mehr so 3 Räder und so. Aber bei uns gab es damals Stützräder. Das war dann, ja, als die das erste Mal abgeschraubt wurden, boah, das war erstmal so ein bisschen wackelig. Aber irgendwie war das auch ein tolles Erlebnis, dass es ging. Dass es alleine ging. Und das schöne Erfahrung war, der Vater stand hinter mir. Der Vater stand hinter mir. Im letzten Vers hier unseres Evangeliums heißt es, die Jünger zogen aus, sie gingen und verkündigten überall die Heilsbotschaft und der Herr war hinter ihnen, mit ihnen. Der Herr war mit ihnen und er bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht, so heißt es hier. Wenn man losgeht, wenn man glaubt, wenn man sich aufs Rad setzt, wenn man sich auf seine Zusagen verlässt, dann wird Gott es auch immer wieder bestätigen, dass es wahr ist. Und hier ist sogar von mächtigen Taten die Rede. Als sie loszogen, da passierte es. Und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch von Gott erwarten, ne? Dass da so auch mächtige Taten folgen, quasi nachdem sie sich aufs Rad gesetzt haben. Und diese mächtigen Taten, die können folgen, weil Jesus eben auch keine Zuschauerrolle eingenommen hat, sondern weil er den Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat. Und weil das gilt, was wir in dem anderen Missionsbefehl eben gehört haben, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass er bei uns ist, wie der Vater hinter diesem Fahrrad, alle Tage bis an der Weltende. Glauben heißt losziehen und sich auf Gottes Zusagen verlassen. Das ist diese Osterbotschaft, die heute in diesem Text steckt. Und wenn wir losziehen, uns darauf einlassen, dann können wir Gottes Taten erleben. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber so, wie es zu unserem Trainingsprogramm passt. Amen.